Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Wenn man an keinen Gott glaubt, was macht man dann, wenn ein großes Unglück trifft? Wen klagt man dann an? Mit wem rechtet man? Mit wem spricht man überhaupt? Der Schriftsteller Burkhard Spinn, der schreibt über einen Mann aus unserer Zeit, der ohne Gott mit seinem großen Unglück kämpft, in seinem neuen Roman Rückwind. Ein Thema heute in dieser Lesart. Mit Buchtiteln, da geben sich Verlage sehr viel Mühe und es ist wie immer, wenn man sich sehr bemüht, das kann dann auch sehr schief gehen. Mein Kollege Hans von Trotha, der hält jeden Monat Ausschau nach besonders originellen, lustigen oder eben auch missratenen Buchtiteln. Hier ist seine Auswahl für den Monat Juli.
Der Mops des Monats.
Flaute. Worttrennung Flaute. Plural Flauten. Bedeutungen: erstens Meteorologie, Moment bzw. Situation, in der kein Wind herrscht. Zweitens Wirtschaft, geringe Nachfrage. Drittens Stimmungstief, Motivationsschwäche. Herkunft: Abstraktum zu flau, mit der Bedeutung Windstille seit dem 18. Jahrhundert belegt. Unterbegriffe: Absatzflaute, Konjunkturflaute, Wirtschaftsflaute, Konsumflaute, Sommerflaute. Beispielsatz des digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache: Wegen der Flaute musste die Wettfahrt der Segelboote abgesagt werden. Ganz so schlimm ist es nicht mit dem Buchmarktsommer. Der Mops kann ablegen, abgesagt werden muss er nicht. Aber Flaute herrscht schon an den Verladerampen der Buchdruckereien. Und das, was kommt, wirkt irgendwie auch flauer als im Frühjahr. Etwa der Folgetitel von »Am Tatort bleibt man ungern liegen«, »Am Abgrund lässt man gern den Vortritt«. Zur Wespentaille gesellt sich in dieser Saison die Hummeltaille. Wobei hier dem Verlagsnamen noch eine besondere lobende Erwähnung gebührt, nämlich Großschrift, Großstella, also Schriftstella. Ansonsten saisongemäß viel Entschleunigung. Sternzeichen Faultier, Aszendent Couch, Chillpreneur, der geile Scheiß beim Glücklichsein, glaubt nicht alles, was du denkst, und Alpakalypse Now, ein Wochenkalender. Dass es am Arsch vorbei geht, auch ein Weg. Als Planer und als Zitat lässige Bleistifte zum Lockermachen gibt, verschweigen wir einfach mal vornehm. Und sonst? Was macht man so in den Ferien? Manche erinnern sich, wenn sie sich entspannen, an vergangene Zeiten, die 70er zum Beispiel, eine Zeit, in der viele heutige Verleger jung gewesen sind. Da kommt dann sowas raus wie Disco, Willi und Flocati. Rita räumt die Hecke auf, was immer das bedeutet für Rita und für die Hecke. Andere machen Daumen-Yoga fürs Gehirn. Die Schule ist weit weg, wenn auch anscheinend nicht unbedingt für Mütter, wie geht's dir gut oder hast du Kinder in der Schule, und Mütter sind eben Mütter, beweisen. Der Sommer scheint zu einer gewissen Desorientierung zu führen. Das Erdgeschoss ist im dritten Stock. Das Leben ist manchmal woanders. Was bin ich, wenn ich bin? Kölner Dom, wie geht das? Und meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. Noch ein Beispielsatz zur Flaute aus dem digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache, aus Weitendorfs Logbuch. Da war es auch schon vorbei mit der Flaute und lustig flatterte unsere Wäsche im neuen Passat. In der Bücherwelt heißt das Herbstprogramm. Und da flattern die ersten Möpse im August. Versprochen. Doch auch der heiße Juli hat natürlich seinen heißen Mops. Naturgemäß ein Buch zum Thema Hitze. In diesem Fall die Wechseljahre. Der Mops des Monats geht an: Ich bin immer noch heiß. Es kommt jetzt nur in Wellen.
Warum gibt es Leid, Schmerzen, Unglück? Zu der Frage gibt es eine einschlägige Geschichte, die von Hiob in der Bibel. Der Autor Burkhard Spinn hat einen Roman um eine moderne Hiob-Figur geschrieben. Rückwind heißt der Roman, der erscheint in diesen Tagen. Burkhard Spinn ist ein sehr produktiver, vielfach geehrter Autor. Jetzt ist er in Münster für uns im Studio. Guten Tag nach Münster, Herr Spinn.
Guten Tag.
Ihre Hiobsfigur, die heißt Hartmut Trössner, ein grüner Unternehmer ist das. Er baut Windräder, also ganz wesentliche Anlagen für die Energiewende. Diese Arbeit, macht die Ihren Hartmut denn zu einem gerechten, vorbildlichen Menschen, so wie das der Hiob war?
Wenn Sie heutzutage sowohl unter grünen Alternativen als ein Vorreiter der Energiewende gelten können, als auch unter Unternehmern, als ein ökonomisch brillant agierender, dann stehen sie eigentlich mit beiden Beinen auf einer positiven Seite. Wer kann das heute von sich sagen?
Und auf Ihren Hartmut Trössner, der so weit vorne steht, der ein Glückskind ist in vielen Fragen, auf den prügelt aber das Unglück jetzt nur so ein. Der verliert an einem einzigen Tag alles, was ihm etwas bedeutet, seine Familie, seine Firma, sein Vermögen, eigentlich überhaupt seinen Ort in der Welt. Und dann fragt er, was wir wohl alle fragen würden, warum trifft das gerade mich, dieses Unglück? Warum wollten Sie so eine moderne Hiobsgeschichte erzählen?
Also erstens wird die Hiobsgeschichte seit dem Alten Testament immer wieder erzählt. Es ist eine der elementaren Fragen der Menschheit. Warum passiert so viel Schreckliches, obwohl wir doch alle, jedenfalls sehr viele, bis vor kurzem noch alle, an ein überirdisches Walten geglaubt haben, daran geglaubt haben, dass wir geborgen sind, dass wir beschützt werden. Aber nein, es passiert so viel Unglück. Und wenn einem dann ganz besonders viel Unglück passiert, dann kann man das quasi nicht ertragen ohne eine Erklärung dafür. Also wenn Sie im Lotto gewinnen, brauchen Sie keine Erklärung, aber ja. Wenn Sie gewissermaßen 6 Richtige von hinten haben, dann wollen Sie wissen, warum das passiert ist.
Sie sagen, bis vor kurzem haben wir alle noch geglaubt, oder die meisten von uns, jetzt gilt für Ihren Hartmut Trössner, so schreiben Sie das auch mit einem Zitat aus dem John Lennon-Song Imagine Above Us Only Sky, also über uns ist nur der Himmel, ein Himmel ohne Gott. Würde es denn Hartmut Trössner besser gehen mit seinem Leiden, wenn er an einen Gott glauben könnte?
Vielleicht, ja. Ich denke, dass eine der großen Wohltaten der Religion die gewesen ist, dem Menschen die Chance zu geben, daran zu glauben, dass etwas über ihm ist, das sich mit ihm beschäftigt und dass es eine Gerechtigkeit gibt, die oberhalb der weltlichen Gerechtigkeit, oberhalb derer ist, die er einsehen kann, sodass es dann doch einen Grund für das gibt, was ihm geschieht und dass er dann vielleicht sogar eben nach seinem Tod das erfährt und die Aufklärung dafür bekommt.
Und ist der Hartmut Trössner einer, der seinen Glauben aus irgendeinem Grund verloren hat?
Nein, das wäre gewissermaßen für mich ein etwas weiter zurückliegender Hiob-Roman, falls es überhaupt so eine Geschichte der Hiob-Romane gibt. Nein, der ist ohne Gott zur Welt gekommen. Der ist ein ganz, ganz moderner Agnostiker, ist auch kein Atheist, ist kein Eiferer und so weiter, sondern das war nicht mehr da. Das ist weg.
Jetzt muss man ja an keinen Gott glauben, um auf Mitmenschlichkeit und Güte und Vertrauen und Verantwortung zu bauen oder daran eben zu glauben, dass man bei seinen Mitmenschen gehalten ist. Fehlt Ihrem Hartmut auch dieser Glaube?
Da müsste ich jetzt in die Position des Selbsterklärers hineingehen. Das darf man eigentlich nicht machen. Ein großer Kollege hat mal gesagt, wer sich selbst erklärt oder kommentiert, geht unter sein Niveau. Und das stimmt auch. Ich habe eine Geschichte erzählt, die zu einem großen Teil aus der Lebensgeschichte dieses Hiob besteht. Und die wird sehr ausführlich präsentiert und soll dem Leser, wie übrigens auch mir, während ich das schrieb, das Material zum Nachdenken darüber liefern, wie denn ein Leben, ein so schrecklich beendetes oder so schrecklich beschädigtes Leben, erklärbar ist, eventuell aus sich selbst heraus. Also wenn wir nicht nach oben gucken können, wenn da oben nur der Himmel ist, wo guckt man dann hin? In sich hinein vielleicht, um sich herum? Mhm. Das jedenfalls wird in einem Großteil des Buches getan, in dem Hartmut Trössner einer zufälligen Gesprächspartnerin sein ganzes Leben erzählt.
Sie führen in Ihrem Roman auch noch eine andere Form des Unglaubens ein. Das funktioniert über eine Fernsehserie. In der Fernsehserie geht es um eine fiktive, sehr erfolgreiche Partei. Die nennt sich PPC, Partei der politischen Christen. Und das sind sehr spezielle Christen, denn die gehen von einem Christentum ohne Gott aus. Was haben Sie sich darunter vorgestellt, von diesen Christen ohne Gott?
Ja, meine Frau hat das noch etwas anders formuliert. Die hat gesagt, was hast du dir denn dabei gedacht? Es ist die große Frage, ob wir unsere natürlich immer noch bestehende und unendlich wichtige christliche Tradition, christlich-abendländische Tradition, christlich-jüdisch-abendländische Tradition, sagt man korrekt, ob wir die gewissermaßen mit Absicht, mit Vorsatz, mit Werf weiterführen können und dabei gleichzeitig den Gedanken der Transzendenz, also Gott, ausschließen können. Meine Frau, die Theologie studiert hat, hat gesagt, das ist eine aberwitzige Konstruktion. Ich habe dann geantwortet, ja, aber es ist ja auch eine aberwitzig konstruierte Fernsehserie innerhalb eines fiktiven Buches. Also lass mich das doch wenigstens so machen. Aber sie war lange Zeit dagegen. Ich habe es durchgesetzt. Und als das Buch schon fertig und gesetzt und gedruckt war, hat Robert Habeck, der ja nun keine unwichtige Stimme momentan ist, sich selbst als einen säkularen Christen bezeichnet. Das heißt, ich glaube, das ist eine Gedankenbewegung, die ganz aktuell ist. Gleichzeitig aber ist es auch ganz aktuell, dass politische Parteien aus Sätzen, aus schieren Konstruktionen, aus Management, aus Marketing heraus geschaffen werden, dann aber dramatische Erfolge haben. Italien, Ukraine. Unser ganzes Parteiensystem, das also aufbaut auf diesen gewaltigen Traditionen. Die SPD beruft das ja immer, und CSU können sich natürlich auch bis ins Zentrum und ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen. Und dann kommen irgendwelche Leute hin und haben einen Slogan, einen Claim. Zum Beispiel Christentum ohne Gott. Und peng, kriegen die 25% oder 52.
Jetzt haben Sie Robert Habeck gerade mit eingeführt. Das führt wahrscheinlich für Ihre PPC auf die falsche Fährte, denn das ist keine grüne oder liberale Partei, sondern eine ganz andere, oder?
Ja, ja und nein. Also sie entsteht auf den Trümmern einer 0815 rechtspopulistischen Partei, macht aber dann etwas anderes. Sowohl die Fernsehserie im Roman als auch ich als Autor stehen diesem Unternehmen höchst kritisch gegenüber. Aber es ist nicht, sagen wir mal, das, was wir so schnell verstehen und begreifen und in eine bestimmte Ecke stellen können, sondern die PPC ist ein merkwürdiges Chamäleon, ein ungreifbares, ein Fluidum und dann eben auch etwas, das ganz und gar auf den Figuren beruht. In dem Falle sind es Schauspieler.
Es ist ja überhaupt interessant, dass Sie so eine Fernsehserie als ein ganz wesentliches Moment Ihres Erzählens mit hineinholen in Ihren Roman. Das Unglück von Hartmut Rössner, das ist auch mit dieser sehr erfolgreichen Serie verbunden, weil er diese Serie mitproduziert, weil seine Frau die Hauptdarstellerin ist.
Genau.
Warum haben Sie sich das überhaupt überlegt oder getan, so eine Fernsehserie einzubauen in einen Roman?
Also ich war ein ganz, ganz traditioneller Fernsehgucker. Irgendwann ist das Interesse etwas erlahmt, dann ist es noch weiter erlahmt. Und noch mit Fernsehgucker der ersten Stunde. Fernsehen kam zusammen mit mir in unser Elternhaus. Und dann habe ich eben so gedacht, naja, das Fernsehen stirbt so locker mit deiner Rentnergeneration aus. Und habe aber vor Jahren diese Dynamik und diese Kraft der Fernsehserien begriffen. Die dramaturgischen Möglichkeiten, die Nähe, der Aufbau von einer gewaltigen Präsenz, in dem also einfach so viel davon da ist, in dem die sich so langsam entwickeln können. Und ich habe dann auf dringenden Hinweis meiner Söhne Fernsehserien geguckt, am Anfang einfach nur, weil sie sagten, Papa, du musst da wissen, was da abgeht, sonst wirst du langsam abgehängt. Und dann habe ich aber deren Kraft und deren Verführungskraft geradezu erfahren. Und die sind natürlich nicht ans konventionelle Fernsehen gebunden, ans öffentlich-rechtliche, sondern die kommen aufs Handy oder aufs Laptop oder sonst irgendwo. Aber deren Dramaturgie und vor allen Dingen, was ich eben sagte, deren Präsenz, die hat mir sehr imponiert. Und das wollte ich, weil es zum Zeitgenossentum dieses Hartmut Rössners gehört, wollte ich das aufgreifen.
Und kann man als Romanautor, können Sie als Romanautor etwas lernen von den modernen Fernsehserien?
Ja, vor allen Dingen kann man von denen lernen, wie viel die von unsereins gelernt haben. Mein Sohn Jakob sagte vollkommen richtig, die Fernsehserie ist der neue Roman. Nicht der Tatort am Abend, das sind so Kleckereien, das sind so Genresachen, die sind kaum angefangen, sind die wieder vorbei, die haben keine Entfaltungsmöglichkeiten, die laufen im selben Hamsterrädchen immer dieselbe Tour ab. Aber Fernsehserien haben ein innovatives Potenzial, sie können Genregrenzen überschreiten, so wie das eigentlich bislang nur der Roman konnte.
Zum Schluss noch, Herr Spinnen, Sie haben Ihren Roman ja Rückwind genannt. Wir kennen alle den Rückenwind, aber was ist ein Rückwind?
Herr Rückwind ist zunächst mal eine der Das ist eines der wunderbaren Angebote der deutschen Sprache. Man kann solche Wörter bilden. Und auch wenn sie ganz neu sind, gibt es etliche davon, die alt klingen. Es gibt 2 Dutzend Kombinationen mit Rück und mit Wind, aber es gab noch nicht Rückwind. Es hat mir maßlos imponiert. Es ist nicht von mir, es ist von Lambert Wiesing, einem guten Freund von mir, der mich beraten hat, als ich nicht genau wusste, wie ich es nennen sollte. Ich hatte zu viele Vorschläge. Und das Wort umfasst wunderbar die Erinnerung an Rückenwind, also das, was einen glücklichen Menschen eben anschiebt, als auch dieses sich Drehen des Windes, und hat dann noch im Vergleich zu Gegenwind so einen kleinen mysteriösen Kribbeln, der mir sehr gut gefallen hat.
Sagt Burkhard Spinnen zu seinem Romantitel Rückwind. Das Buch ist im Schöffling Verlag erschienen mit 400 Seiten. 24 Euro ist der Preis. Herr Spinnen, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke, gerne.
Moby Dick von Herman Melville, das ist ein fantastischer Abenteuerroman und ein Großessay über alle möglichen Fragen und eine Männerfreundschaftsreisegeschichte. Ach, ein wunderbares Buch. In dieser Woche steht der 200. Geburtstag von Herman Melville an und wir haben morgen Abend hier ein Moby Dick Feature im Programm. Ein Feature, in dem Wissenschaftler genauer hinschauen, was da eigentlich wie erzählt wird in diesem Buch. Und eine Frage dabei: Geht es wirklich nur um einen furchterregenden, dämonischen weißen Wal?
Acht Wale waren es. Ein durchschnittlicher Zug. Sie wussten um die Gefahr und stürmten alle in Dwarslinie genau vor dem Wind davon. Mitten in ihrem schäumenden Kielwasser und viele Faden hinter ihnen schwamm ein riesiger, buckliger alter Bulle, der vergleichsweise langsam seine Bahn zog und überdies von einer auffälligen gelben Kruste überwuchert war, so als sei er mit der Gelbsucht oder einem sonstigen Gebrechen geschlagen. Sein Spaut kam kurz, langsam und mühsam. Er brach hervor in einem erstickten Schwall und sank in rissigen Fetzen wieder in sich zusammen, gefolgt von einem seltsamen unterirdischen Rumoren, das anscheinend am anderen Ende unter Wasser einen Ausgang fand und das Meer hinter ihm zum Blubbern brachte. Es war ein Schauspiel zum Gotterbarmen, erschreckend und auffühlend zugleich. Der Wal schwamm nun mit hochgerecktem Haupt und sandte wieder und wieder seinen gemarterten Spaut voraus. Über den Kopf des deutschen Harpuniers hinweg jagten sie ihre drei Nantucket-Eisen tief in das Tier hinein. Blendende, schäumende, dampfende Gischt, weiße Lohe. Sein letzter ausgehauchter Spaut brach einem das Herz. Wie wenn einem mächtigen Springbrunnen von unsichtbarer Hand nach und nach das Wasser abgedreht wird und die Fontäne mit halb ersticktem, schwermütigem Gurgeln langsam in sich zusammenfällt. Nicht anders war's mit des Wales letztem langen, ersterbenden Atemstrahl.
Ich bin Friedrich Balke, lehre Medienwissenschaft unter besonderer Berücksichtigung der Theorie, Ästhetik und Geschichte bilddokumentarischer Form an der Ruhr-Universität Bochum. Dämonie-Imago, so möchte ich es mal nennen, der weiße Wal, der die Umwelt in Panik versetzt. Aber der Roman bietet eine ganze Reihe von Beobachtungen auf, die eben auch diese Vorstellung des dämonischen Wals als nur ein Bild in einer Kette von Bildern erkennen lassen, die eben ganz andere Züge des Wals offenbaren, gegenläufige Züge. So ist es zum Beispiel in einem Kapitel der Fall, dass an die Seite des weißen Wals ein Gelber tritt. Und was ist dieser gelbe Wal? Es ist ein kranker Wal. Es ist ein Wal mit einer gelben Kruste überzogen. Ja, er ist nicht mehr in der Lage, Schritt zu halten mit den übrigen Walen. Der wird dann am Ende auch erlegt. Und es kommt dann zu Reflexionen über diese Imago eines kranken, versehrten Wals, der eben leichte Beute ist einerseits, aber das ist ja nur auf den ersten Blick, denn als dann dieser Kadaver an die Seite der Peacock hochgezogen wird, da gewinnt er plötzlich ein solches Gewicht post-mortem, dass er das Schiff in eine gefährliche Schieflage bringt und die Peacock beinahe gekentert wäre, wenn nicht Quiekwerk schnell genug gewesen wäre und hätte die Kette gekappt. So, also was machen wir mit so einem Kapitel? Das ist schon irgendwie Teil einer fortschreitenden Handlungskette und zugleich ist mit der Farbe Gelb ein ganz klarer Kontrapunkt, ja, zu der Weißimago und zu dem dämonisch Terrorisierenden, dieses gefährlichen Wals, gesetzt worden. Und im Kapitel selbst wird eigens reflektiert, dass Wale eigentlich extrem ängstliche Lebewesen sind. Ja, das ist ein eigenes Thema, dass Vögel, wenn sie Angst hätten, diese Angst immerhin in Klagelaute übersetzen können. Aber der Wal ein stummes Lebewesen ist und ist deswegen im Grunde eine viel stärker durch eine existenzielle, könnte man fast sagen, Dimension von Angst gekennzeichnet, als andere Lebewesen wie diese kleinen Vögel, ja, die die Möglichkeit haben, ihre Angst umzugehen. Er kann mit dieser Angst nicht umgehen und ist insofern eben alles andere, ja, als dieser Wal, den der Roman aus der Perspektive Ahabs konstituiert. Eine ganz andere Geschichte, ein ganz anderes Bild des versehrten, des kranken Wals, der auch in seinen Verhaltensweisen so dargestellt wird, dass die terrorisierende Dimension dieses großen Tieres als Reaktion auf eine extreme Herausforderung dargestellt wird, aber nicht als ein normales Verhalten des Wals. Und das finde ich schon auf einer ganz bestimmten Ebene eine extrem reflexive Art, eigentlich das Thema, das Moby Dick jetzt als Walimago aufruft, gegenläufig nochmal zu präsentieren.
Moby Dick und der kranke Wal, der ängstliche Wal. Unser Feature mit 6 historisch spekulativen Lesarten des Moby Dick Romans von Herman Melville. Das läuft morgen Abend um 22 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur und danach finden Sie es auf unserer Homepage zum Nachhören.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Klaus, mein Name. 38, mein Alter. Kochen ist nicht so mein Ding. Essen schon eher. Persönliche Freiheit ist total wichtig. Insgesamt würde ich also mal so sagen, meistens ist alles normal, aber Liebe ist doch ein bisschen mehr als bloß Sex. Meine Meinung.
Hey, ho, hey! RWC!
Berlin! Berlin! Wir scheißen auf Berlin! Ho, ho, hey!
RWC!
Ha, ho, hey! Wir müssen nicht mehr.
Ihr seht aus wie Schlümpfe, ole, ole!
Hey, ho, hey!
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Peter Handke, der Autor, hat Theaterstücke geschrieben, Romane, kürzere Prosa, Essays. Also man konnte Peter Handke schon von sehr vielen Seiten entdecken. Jetzt kommt aber noch eine dazu. Jetzt ist ein Band mit Zeichnungen von Peter Handke erschienen. Neugeborene Frösche ca. 2-fach vergrößert, so hat er eine seiner Zeichnungen genannt. Und was da alles noch zu sehen ist und wie, das hat sich unser Handke-Kenner Michael Opitz für uns angesehen. Sie haben schon viele Bücher von Peter Handke gelesen, bei uns vorgestellt. Wussten Sie denn, dass er so viel und so intensiv zeichnet, wie man das jetzt hier sehen kann?
Also, dass er sich für Bilder interessiert, das wusste ich, nachdem ich den Roman Bildverlust aus dem Jahre 2002 gelesen habe. Da geht es ja darum, dass er den Bildverlust beschreibt, eigentlich auch immer als einen Weltverlust. Und dann habe ich mir die Notizbücher ja auch gelesen, und da begegnet man schon dem Zeichner Peter Handke. Allerdings immer in dem Kontext von Texten sind solche Zeichnungen dann eingelagert. Und nun war ich gespannt auf ein Buch mit nur Zeichnungen von Peter Handke, weil das ist ja dann doch nochmal etwas anderes. Man schaut dann eben ja konzentriert nur auf diese Zeichnungen des Autors. Und was entdeckt man dabei? Und insofern sind diese neugeborenen Frösche, auf die Sie in der Anmoderation verwiesen haben, ja so etwas Besonderes, was er da ins Bild bringt. Und mir ist aufgefallen, also wenn ich das Buch mit einem Titel bezeichnen müsste, würde ich sagen, das ist ein Buch des Festhaltens. Also Peter Handke versucht, Eindrücke, visuelle Eindrücke, einfach in Bilder zu übersetzen und sie zu bannen.
Und was hält er neben den neugeborenen Fröschen noch alles so fest?
Ja, das sind tatsächlich ganz verschiedene Bildmotive. Also man kann nicht sagen, Peter Handke interessiert sich beispielsweise nur für Stadtsilhouetten. Das könnte man ja sagen, er ist ein ausgesprochener Spaziergänger und Wanderer. Zerstörer. Also wenn er in einen Ort reinkommt, dann zeichnet er die Stadtsilhouette. Das macht er nicht, sondern zu den neugeborenen Fröschen kommen tote Maulwürfe oder Bucheckern, Pilze, Dinge, also Kraniche, die so ihm auf dem Weg bei seinen Wanderungen ins Auge fallen. Und da ist er tatsächlich eine Art Vagabund. Also er nimmt alles, hat man den Eindruck, was irgendwie sein Interesse erweckt. Das zeichnet er und hält es sozusagen auf dem Papier fest.
In der Natur, Naturbeispiele haben Sie jetzt genannt, Menschen offenbar nicht?
Auch, doch, sind auch dabei. Also kleine Beobachtungen, manchmal Leute in einer bestimmten Situation oder er schaut von oben auf einen Kopf herab. Also da ist er tatsächlich nicht festgelegt.
Und schaut der Zeichner Peter Handke jetzt mit einem ähnlichen Blick auf die Welt wie der Schriftsteller Peter Handke?
Ja, das ist ja eigentlich das Interessante, würde ich sagen, an den Zeichnungen, wenn man ihn auch als Autor kennt. Man bekommt, glaube ich, einen ganz guten Eindruck davon, dass diese Zeichnungen tatsächlich ins Innere der Poetik von Peter Handke führen. Denn man kennt ihn als einen Autor, der ja auch so ein starkes Interesse fürs Kleine hat, fürs Detail, also immer noch mal eine Beschreibung, die wirklich ganz genau ist. Und das findet man jetzt in den Zeichnungen wieder. Also ich habe, glaube ich, den Eindruck, manchmal entlastet Peter Handke wirklich das Nachdenken über Wortformulierungen, indem er zeichnet. Das heißt, da wird etwas anderes in die Linie gepackt, als das, was er ansonsten in Worte packen müsste.
Und wie werden seine Zeichnungen jetzt präsentiert in diesem Buch?
Das ist ein wirklich ganz schön gemachter Band. Das sind ja 104 kleine Miniaturen und die haben einen großen Platz auf großen Buchseiten. Man sieht sie jeweils einzeln. Also da kann man schon staunen und wirklich froh sein, dass es so gemacht worden ist. Und wenn ich eine ganz, ganz kleine Kritik habe, dann ist es die: Die Zeichnungen sind aus dem Kontext herausgerissen. Man sieht immer noch mal, dass sie von Wörtern eigentlich umlagert sind. Und ich wäre im 7. Kritikerhimmel, wenn der Buchverlag es nun noch geschafft hätte, diese separierten Zeichnungen wieder zu rekontextualisieren. Also mir die ganze Seite zu bieten, damit ich weiß, in welcher Umgebung hat Peter Handke sie platziert, weil sie so ein wenig von ihrer ursprünglichen Aura verlieren.
Was auch zu dem Buch gehört, ist ein Essay des italienischen Großphilosophen Giorgio Agamben. Was hat der denn zu Handkes Zeichnungen noch geschrieben?
Das ist schon verwunderlich, ne? Agamben, den wir kennen aus diesem großen Projekt Homo Sacer, der schreibt jetzt über Zeichnungen von Peter Handke. Und natürlich ist er als Philosoph nicht dabei, also die Zeichnungen zu interpretieren, sondern ihn interessiert ja, was veranlasst denn eigentlich einen Künstler des Wortes, das Metier zu wechseln? Und da sagt er sehr schöne Sachen, nämlich, wenn man sich Notizen macht als Schriftsteller, dann ist man eigentlich immer geneigt, gleich in der Wortfindung sehr genau zu sein. Man hat einen sehr kritischen Blick auf die Sätze, die man da niederschreibt und ist manchmal vielleicht auch unzufrieden mit den ersten Formulierungen und würde sofort anfangen, daran rumzustreichen. Wenn man das aber nicht will, sondern wenn man den Eindruck ganz schnell festhalten will, dann ist so eine Zeichnung sehr viel besser. Man zeichnet es auf und kann, wenn man dann zu Hause ist und sich die Notizbücher und Zeichnungen dann nochmal ansieht, wiederum sich erinnern und hat mehr Zeit, in Worte zu fassen, was dann also auf den Bildern festgehalten worden ist.
Das schreibt Giorgio Agamben in seinem Essay zu den Zeichnungen von Peter Handke. Und alles zusammen ist erschienen im Verlag Schirmer Mosel unter dem Titel Zeichnungen Peter Handke. Aus dem Italienischen wurde der Essay übersetzt von Marianne Schneider. Das Ganze zusammen kostet 140 Seiten knapp. Kostet nicht 140 Seiten, sondern 40 Euro und umfasst 140 großformatige Seiten. Vielen Dank an Michael Opitz.
Straßenkritik.
Mein Name ist Heide Kollertuve und ich habe gelesen von Daniel Mendelssohn eine Odyssee. Daniel Mendelssohn ist ein Altphilologe und er hat im Frühjahr 2011 ein Seminar über die Odyssee vorbereitet und dann auch gehalten vor seinen Studenten und war sehr überrascht, als sein 81-jähriger Vater Jay sein Interesse anmeldete und sagte, er würde gerne teilnehmen. Und er hat dann sich mit in das Seminar gesetzt und mit seinen doch oft kritischen, sehr lebenserfahrenen Kommentaren die Diskussionen aufgemischt. Es gipfelt dann in einer gemeinsamen Reise durchs Mittelmeer. Und man merkt, sie sind unterwegs, aber in viel weitreichenderen Sinne als nur auf Homerspuren und finden sich auch. Und das Schöne ist, dass an diesem Buch deutlich wird, was Literatur bewirken kann. Es ist wirklich autobiografisch, es ist passiert.
In Stade liest Heide Kollerduwe das Buch Eine Odyssee, mein Vater, ein Epos und ich von Daniel Mendelssohn, aus dem Amerikanischen übersetzt von Matthias Fienborg, im Siedler Verlag erschienen. Mit 350 Seiten, der Preis 26 Euro. Hildegard Knef, die war als Schauspielerin sehr erfolgreich, nicht nur in Deutschland, als Sängerin auch und schließlich auch noch als Buchautorin. 1970 kam mit großem Medienrummel ihre Autobiografie Der geschenkte Gaul heraus. 5 Jahre später erschien Das Urteil. Das ist ein Buch, in dem sich Hildegard Knef sehr offen mit ihrer Brustkrebserkrankung auseinandersetzt. Und jetzt gibt es beide Bücher in einer Hörbuchfassung. Gelesen von Hildegard Knef selbst, und diese Fassung stellt Ihnen Andi Hörmann vor.
Auf den ersten Teil unseres Lebens werden wir zu wenig vorbereitet, auf den zweiten gar nicht, auf den Tod überhaupt nicht. Worauf werden wir vorbereitet?
Es klingt resignierend, steckt aber voller Liebe und Leiden, wenn Hildegard Knef aus ihrem Leben erzählt.
Ich, Hildegard Frieda Albertine, hatte ihr wenig Freude gemacht, ihr, der Mutter Frieda Auguste. Da waren ewig neue, endlose, zahllose, familienzermürbende Krankheiten, Tropfen und Tablettenströme. Hilde ist dauernd krank, hieß es.
Trotz oder vielleicht gerade deswegen hat sich die mediale Grande Dame des Wirtschaftswunders gleich 3 Karrieren erarbeitet. In den 1950er Jahren Femme Fatale auf der Leinwand, in den 1960er Jahren betörende Chansonsängerin und in den 1970er Jahren auch noch Schriftstellerin. Mit schonungslosen Selbstanalysen.
Da war die Angst vor Dunkelheit, Angst vor Alleinsein, vor Vergesslichkeit.
1970 erscheint Der geschenkte Gaul, Bericht aus einem Leben. Der autobiografische Bestseller von Hildegard Knef. 8 Monate auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Es ist eine eindringliche Nabelschau einer hart erarbeiteten Künstlerlaufbahn, an die zu Beginn der Karriere kaum jemand so recht glauben mochte.
Mein liebes Kind, es war sehr schön und sehr ergreifend. Nur werden Sie die Klassiker niemals spielen können, niemals mit diesem grauenvollen Berliner S.
Die von Knef selbst gelesenen Memoiren bekommen aus ihrem Mund eine eigenartig schöne Strahlkraft. In einem aus dem Nähkästchen plauderhaften Ton, mit einer aus dem Alter und dem prallen Leben gezeichneten Stimme, nimmt sie den Hörer mit in ihr Leben voll kämpferischem Ehrgeiz, trotz anfänglichem Zweifel.
Und hübsch war ich auch nicht, weiß Gott nicht. Keiner fand mich hübsch, außer Großvater. Die Verkäuferin im Buchladen nebenan hatte gesagt, du wirst der Tante Hulda immer ähnlicher. Und obwohl ich Tante Hulda liebte, wollte ich ihr nicht ähnlich sein. Und Mutter sagte zum Stiefvater, so nachts in die Finsternis hinein, ein Jammer, dass Hilde nicht hübscher ist. Und Stiefvater murmelte, gestört, verschlafen, naja. Aber ganz interessant sieht's aus.
Mit Das Urteil veröffentlicht Hildegard Knef 1975 ein Buch über ihren Kampf gegen eine Krebserkrankung.
Die Patientin beginnt Schlagworte vor sich hinzuschnurren. Hat da alles. Dickes Leben, pralles, Erfolg, Misserfolg. Angepinkelt, trocken gerieben, hochgehoben, fallen gelassen. Liebe, Zorn, Hass, Liebe. Glück lässt sie aus. Glück, das Phantom. Das zum Zentaur wurde.
Auszüge aus beiden Büchern sind nun als ein mehr als 6 Stunden langes Hörbuch erschienen. Gelesen von Hildegard Knef selbst. Die Aufnahmen von Der geschenkte Gaul stammen aus dem Jahr 1998, 3 Jahre vor ihrem Tod. Und Das Urteil hat sie zum Erscheinen des Buches Mitte der 1970er Jahre eingelesen. Mit einem unvergleichlichen Knef-Moment, wenn an einer Stelle ihre Stimme regelrecht sinkt, als sie einen behandelten Arzt sprechen lässt.
Was ich sehe, ist nichts als eine kleine, dumme Zyste, orgelt die Frohnatur, klopft meinen Rücken und trabt in den Entwicklungsraum.
Das nölige Stimmorgan der späten Knef steht in diesem Hörbuch neben der forschen Artikulation der 50-jährigen Schauspielikone. Dieses Hörbuch ist dabei atemberaubend authentisch. Ganz nah dran beschreibt Hildegard Knef ihr Leben, ihre Lust und ihr Leiden. Fehlt nur noch die Musik. Aber zu der hat sie auch eine starke Meinung, formuliert in einer Tagebuchnotiz als Briefentwurf für ihre Tochter.
Musik ist der Schritt, den die Sprache nicht gehen kann. Sie ist die Mulde oder der Berg, auf dem du unantastbar deine Schrammen ausheilen lassen kannst. Und ganz ohne Schrammen lebt nicht mal der Dickhäuter, und der Dessen bin ich gewiss, bist du meine Tochter nicht.
Hildegard Knef in dem Hörbuch Der geschenkte Gaul, erschienen beim Label Roof Music. 6 Stunden lang ist das Hörbuch, 18 Euro ist der Preis.